The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in die neue Woche begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 10. März.
Der Staat muss die richtigen Regeln setzen und er muss selber massiv investieren in ein neues Energiesystem, in neue Verkehrssysteme, in digitale Netze und ökologische Technologien. Und genau das wollen wir tun.
Sie hörten Saskia Esken im Jahr 2019 in ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz der SPD. Zuvor hatte Esken klargemacht, was sie mit »Der Staat muss massiv investieren« meinte. 500 Milliarden Euro auf Pump für Städte und Gemeinden, Schulen, Kitas, Brücken und Straßen, so Esken damals. Heute, 6 Jahre später, soll unter einem CDU-Kanzler Friedrich Merz Wirklichkeit werden, was damals als linker Verschuldungswahn galt. Es ist das sozialdemokratische Paradoxon. Die Genossen setzen ihre politischen Projekte dann erfolgreich um, wenn sie Wahlen krachend verlieren. So war es in der letzten großen Koalition unter Angela Merkel und so zeichnet es sich jetzt in einem Regierungsbündnis mit der Merz-CDU ab.
Eine starke Wirtschaft braucht starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deswegen sind wir auch sehr klar gewesen, dass im Sondierungspapier 15 Euro Mindestlohn und stabile Renten drinstehen müssen. Wir haben uns geeint darauf, dass wir die Tariftreue in diesem Land auf den Weg bringen wollen durch ein Tariftreuegesetz.
So las Klingbeil bei der Vorstellung des Sondierungspapiers am Wochenende. Die 16,4% SPD hat durchgesetzt, was ihr als Kanzlerpartei in der Ampel nicht gelingen wollte. Die Union wird so in doppelter Hinsicht zum Wiedergeburtshelfer der Sozialdemokratie, indem sie einerseits der SPD von Sondervermögen bis Rentenniveau gibt, was die Parteiseele braucht, und andererseits die SPD zu dem zwingt, was ihre einstigen Wähler wollen, nämlich eine rigidere Migrationspolitik und eine Sozialpolitik, die nicht die Leistungsempfänger, sondern die Leistungsträger in den Mittelpunkt stellt. Denn an wen hat die SPD die meisten Wähler verloren? An CDU und AfD. Insgesamt rund 2,5 Millionen. Zum Vergleich, an Linke und Grüne hat die SPD nur 660.000 Stimmen abgegeben. Die SPD hat die Wahl also nicht verloren, weil sie zu wenig linke Politik gemacht hat, sondern weil sie ihre Wähler verprellt hat. Mit dem Bürgergeld und einer Migrationspolitik, die nicht die Erwartungen erfüllt hat, die sie geweckt hat. Erinnert sei an das Scholz-Wort von Rückführung im großen Stil. 14 Tage nach der Wahl ist nun eine Sozialdemokratie zu erleben, die vom Bürgergeld ab und zu dem zurückkehrt, was sie 2 Jahrzehnte lang überwinden wollte. Dem Hartz-IV-Prinzip des Forderns und Förderns, dem Grundsatz, dass arbeitsfähige Leistungsempfänger jede zumutbare Arbeit annehmen müssen, inklusive einer harten Sanktionierung derjenigen, die sich verweigern. Und wir sehen eine Sozialdemokratie, die in der Migration nicht nur all den Punkten des Zustrombegrenzungsgesetzes zustimmt, das sie ja vor kurzem im Bundestag noch abgelehnt hat, sondern auch Zurückweisungen von Schutzberechtigten an den deutschen Grenzen akzeptiert. Die CDU hat sich hier in den Sondierungen durchgesetzt. Allerdings dürfte es den meisten SPD-Verhandlern auch nicht schwer gefallen sein, die CDU sich in diesen Punkten durchsetzen zu lassen. Der SPD-Parteivorstand jedenfalls hat der Aufnahme von Koalitionsgesprächen zugestimmt, um es mit Markus Söder zu sagen.
Passt schon.
Vor allem für Lars Klingbeil und Saskia Esken passt es. Beide sind als Parteivorsitzende dafür verantwortlich, dass die SPD mit einem aussichtslosen Kandidaten in den Wahlkampf gezogen ist. Und Klingbeil war zudem der strategische Kopf hinter der Wahlkampagne, die eindeutig gefloppt ist. Doch wie gesagt, in der SPD gilt in Anlehnung an den berühmten Konrad-Adenauer-Satz: Was interessiert mich meine Wahlniederlage von gestern? Lars Klingbeil ist jetzt das Machtzentrum der SPD-Verhandlungsgruppe und womöglich bald Vizekanzler. Und Saskia Esken kann darauf verweisen, dass ihre 500 Milliarden Euro-Vision von damals nun Regierungspolitik werden kann. Um die Worte noch eines Altkanzlers zu bemühen, Helmut Schmidt leicht abgewandelt: Wer Visionen hat, sollte mit der CDU verhandeln. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Moritz Schularik bewertet die Finanzpolitik, die sich in den SPD- und Union-Sondierungen abzeichnet.
Der Reformdruck, gerade auf die sozialen Sicherungssysteme, ist enorm. Ist eine große Versäumnis, finde ich, dass im Wahlkampf darüber nicht gesprochen wurde, denn es liegt nicht an der Einnahmeseite des Staates.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die neue Kryptoreserve der USA. Außerdem gedenken wir eines legendären Fußballmoments, der ganz ohne Tor auskommt. Und wir gratulieren eine Ikone deutscher Popmusik. Die potenzielle GroKo, die ja eigentlich dann eine Kleinkro ist, plant eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie ein Sondervermögen für Infrastruktur. Das kündigte Friedrich Merz gemeinsam mit der SPD vergangene Woche an.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden.
Whatever it takes für die äußere Sicherheit und 500 Milliarden Euro für Infrastruktur. Darüber spreche ich jetzt mit Moritz Schularik. Er ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und zählt zu den profiliertesten Wirtschaftswissenschaftlern des Landes. Moritz Schularik ist auch einer der Autoren des Papiers, das diese gigantischen Milliardensummen oder besser Milliardenschulden für Verteidigung und Infrastruktur empfohlen hat. Und das bei den Sondierungsgesprächen von Union und SPD eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Initiative für dieses Papier ging übrigens von dem SPD-Politiker und saarländischen Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker aus. Warum Moritz Schularik die Milliarden für notwendig hält und warum sie dennoch Einsparungen nicht obsolet machen dürfen, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Schularik.
Guten Morgen.
Herr Schularik, Sie gehören ja zu den 3 Verfassern eines Papiers, das für massive Mehrinvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur plädiert hat. Und zwar in Form von Sondervermögen, einmal in Höhe von 400 und einmal 500 Milliarden Euro. Wie ist denn dieses Papier, das ja Grundlage für die Verhandlungen von SPD und Union gewesen ist, entstanden?
Erstmal waren wir zu viert. Es gab noch 3 andere. Die kennen Sie auch, Clemens Fuest aus München, Michael Hüther aus Köln und Jens Südekum aus Düsseldorf. Es gab noch den Jakob von Weizsäcker, den saarländischen Finanzminister, von dem die Initiative ausging und der da auch sicherlich in dieser Runde den Impuls gegeben hat. Wir haben uns dann auf der Grundlage auch dessen, was bei der Verteidigung mit sehr, sehr großem Konsens notwendig zu sein scheint, auch kurzfristig, wo auch meiner Überzeugung nach an Kreditaufnahme in größerem Umfang in den nächsten Jahren kein Weg vorbeiführen wird und führen sollte. Dieser Grundlage besprochen, was ist der politische Möglichkeitsraum? Und da war halt auch relativ klar, dass wahrscheinlich der eine Koalitionspartner dieses Paket nur dann akzeptieren wird, wenn auch noch etwas in Richtung Infrastruktur gemacht wird.
Und also sozusagen, ja. Herr Schularik, ein politisches Papier auf Initiative der SPD.
Würde ich nicht so sagen. Also es war in der Tat eine Runde, die, wie ich auch, parteipolitisch, also zumindest in Teilen in der Runde, die dann nicht gebunden ist, sondern es war sozusagen der Versuch jetzt zu sagen, was macht man auf der Grundlage dessen, was insbesondere in puncto Investitionen in Sicherheit in diesem Land kurzfristig notwendig ist und wie könnte da ein ökonomisch sinnvoller Kompromiss ausgehen. Die würde ich übrigens auch verteidigen. Also ich denke, die Idee mit dem Sondervermögen hat letztlich, gerade auch bei der Infrastruktur, ich denke, den Charme, dass es erstmal eine viel klarere Zweckbindung gibt, die ja dann auch eine rechtliche Überprüfung hat. Und zweitens, wenn Sie jetzt mal rechnen, 500 Milliarden über 10 Jahre, das sind 50 Milliarden pro Jahr, das ist ein rundes Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das sind jetzt auch Summen, bei den niedrigen Investitionsquoten der öffentlichen Hand, das sind jetzt Summen, die über diesen Zeitraum auch vertretbar sind.
Sie haben aber gerade gesagt, Sie haben mit dem Sondervermögen Infrastruktur schon mitgedacht, was der eine Koalitionspartner, und damit ist ja die SPD gemeint, mitgehen könnte.
Ja, würde ich so auch sagen, dass das schon klar war, dass da in gewisser die SPD bei einem reinen Sondervermögen für die Verteidigung oder einer Ausnahme von der Schuldenbremse wahrscheinlich nicht mitgegangen wäre. Und dann mit unsicherem Ausgang. Und ich denke, da hat jetzt auch, also ich würde Sie nicht überraschen, ich bin mit dem Ergebnis von Dienstagabend, ich finde das richtig und auch wichtig angesichts der Lage, in der unser Land und Europa ist, dass wir da jetzt kurzfristig handlungsfähig sind in puncto Verteidigung, dass wir, wie gesagt, über die nächsten 10 Jahre da jetzt nochmal 50 Milliarden pro Jahr etwa aus dem Sondervermögen mit einer relativ ordentlichen Zweckbindung haben, ist, finde ich, vertretbar. Ich hätte den Kompromiss auch ohne diesen Zusatz genommen, aber oder dieses Paket, aber ich halte das für die richtige. Ich bin da bei Friedrich Merz, sagen wir es mal so.
Lassen Sie uns einmal noch über Verteidigung sprechen und danach über Infrastruktur. Bei Verteidigung ist es alles, was über 1% vom BIP ist, wird nicht mehr aus dem Kernhaushalt finanziert. Und dafür ist die Schuldenbremse, soll sie reformiert werden. Jetzt ist es aber doch so, dass Verteidigung eine Kernaufgabe des Staates ist und eigentlich deswegen auch aus dem Kernhaushalt gestemmt werden müsste. Jetzt ist die Lage akut und in so kurzer Zeit ist das nicht möglich. Aber dadurch, dass man sich nur auf 1% geeinigt hat, sind doch die Ambitionen, etwas auch am Kernhaushalt zu tun, um langfristig zumindest Verteidigungsausgaben stemmen zu können, sehr weit nach unten gesunken. Hätten Union und SPD dann nicht ambitionierter sein müssen?
Sehr gute Frage. Also ich denke, richtig ist, dass auch in einem ökonomischen Lehrbuch, wenn man so einen großen Schock hat, wie er jetzt, glaube ich, zweifelsohne mit Trump und der Ukraine und dem, was in den letzten Wochen alles ins Rutschen gekommen ist, hat, dann will man das glätten. Also kurzfristig will man das auch über Kredite machen. Das entlässt uns aber mittel- und langfristig nicht aus der Aufgabe, das in den Kernhaushalt einzubauen, durch Umschichtungen. Wir haben, also in dem Papier hatten wir ja 400 Milliarden. Dem lag die Annahme zugrunde, dass man in der Tat über die nächsten 10 Jahre etwa 10 Milliarden pro Jahr aus dem anderen in Richtung Verteidigung schiebt. Und dann kommt man ungefähr mit 400 Milliarden hin, dass man dann wenn wir in Zukunft so 3-3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssen, dass man dann da ankommt. Jetzt kann man sagen, das könnte noch ambitionierter sein. Oder man kann auch sagen, vielleicht will man kurzfristig doch noch mehr über Kredit machen, damit sozusagen der soziale Frieden an der Heimatfront gewahrt bleibt. Kann man nochmal diskutieren, aber das war die Annahme, die ihm zugrunde lag. Die Verantwortung, jetzt im Übrigen kleine Korrektur, das heißt nicht, dass alles über 1% über Kredite finanziert werden muss, das heißt nur, dass es kann. Und die Verantwortung jetzt mit diesem Spielraum richtig umzugehen und zwar auch dieses Geld so zu investieren, dass daraus mehr Wachstum kommt, dass wir gerade bei den Verteidigungsinvestitionen die Spillovers aus der Hochtechnologie bekommen und so weiter, die liegt jetzt ganz eindeutig auch bei Friedrich Merz.
Sie haben es gerade schon angesprochen, jetzt sind die finanziellen Mittel da und entscheidend ist, wofür sie konkret verwendet werden. Und von Ihnen, Herr Schularek, stammt der Satz, die größte Gefahr ist, dass wir zu sehr darauf schauen, was früher einmal Verteidigung war, anstatt darauf, was Verteidigung in der Zukunft ist. Was meinen Sie damit?
Ja, damit meine ich, dass sich natürlich die Verteidigungstechnologien, gerade auch, was wir jetzt in der Ukraine gesehen haben, massiv geändert haben. Und die Verteidigung von morgen eine vernetzte, eine KI-gestützte, eine auf autonomen Systemen beruhende sein wird. Also sprich mit Drohnen, mit Satellitenkonstellationen, mit autonomen Landfahrzeugen, autonomen Flugzeugen. Wir werden auch vor dem Hintergrund, sagen wir mal, unserer doch geringen Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung und unserer demografischen Entwicklung sehr stark darauf setzen müssen, dass wir solche Systeme entwickeln.
Wo steht Deutschland denn heute, um eine solche Rüstungswirtschaft aufzubauen? Also über welche Zeiträume sprechen wir, bis Deutschland diese Kapazitäten hat, die Sie gerade alle genannt haben?
Das kommt maßgeblich darauf an, wann endlich bei uns der Schalter umschlägt. Also das Licht hätte eigentlich schon vor 3 Jahren angehen müssen. Wir haben leider in diesen 3 Jahren sehr, sehr wenig getan.
Wenn wir bei Schalter umlegen sind, ist das eine super Brücke, um nochmal über das Sondervermögen für Infrastruktur zu sprechen, 500 Milliarden Euro. Dass Deutschlands Straßen, Brücken und Schulen vor sich hingammeln, das hat doch nicht allein mit mangelndem Geld zu tun. Also
Beispiel Baubereich, da lagen in den Jahren 2018 bis 2024 die Ist-Ausgaben des Bundes oft bis zu 20% unter den Soll-Ausgaben, also unter dem, was möglich gewesen wäre. Noch ein Beispiel, die Mittel für den Ausbau moderner Kommunikationsnetze, zuletzt mit 12 Milliarden Euro veranschlagt. Hier wurden Jahr für Jahr zwischen 35% und 55% gar nicht erst abgerufen. Also es fehlt doch nicht nur an Geld, sondern vor allem es fehlt an einfachen Planungs- und Genehmigungsverfahren, Fachkräften, Kapazitäten. Das kriegen Sie doch nicht allein mit einem gigantischen Sondervermögen gelöst.
Nein, stimme ich Ihnen zu. Also gerade wenn es jetzt um die Bundesausgaben geht, haben wir sicherlich auf allen Ebenen des Staates Kapazitätsprobleme. Und das hängt nicht an der Anzahl der Beschäftigten, von denen haben wir wahrscheinlich eher zu viele, sondern es hängt an der Deregulierung, an den ganzen Vorschriften, an der Bürokratie und an der mangelnden Digitalisierung und Technologisierung. Aber grundsätzlich, also wissen Sie, ich finde auch bei diesen ganzen Begehrlichkeiten auch immer einfach wichtig, sich vor Augen zu halten. Die Staatsquote aktuell ist, 47-48%. Wenn wir 40 Jahre zurückspulen, dann sind wir im Jahr 1985 bei Helmut Kohl. Da war die Staatsquote auch irgendwie 47%. Und gefühlt war vor 40 Jahren für jede Brücke, für die Bahn und sogar für die Bundeswehr, für die wir damals noch 3% unseres Bruttoinlandsprodukts ausgegeben haben, Geld da. Und heute ist mit der gleichen Staatsquote gefühlt für nichts Geld da, auch nicht mal mehr für die Schulen und die Brücken. Also wir müssen uns wirklich auch vernünftig angucken und bereit sein. Der Reformdruck, gerade auf die sozialen Sicherungssysteme, ist enorm. Ist eine große Versäumnis, finde ich, dass im Wahlkampf darüber nicht gesprochen wurde. Denn es liegt nicht an der Einnahmeseite des Staates.
Herr Schularik, die Frage, wer sagt's der SPD?
Ich mache das gern. Wann immer ich Lars Klingbeil und andere sehe, mache ich den Punkt. Ich komme zurück auf das, was wir eben gesagt haben. Die Verantwortung ist wirklich auch jetzt bei Friedrich Merz. Der hat ja, und auch Carsten Linnemann und Thorsten Frey, das sind ja Leute, die in der Vergangenheit immer auch zu Recht, finde ich total zu Recht, vor genau dem gewarnt haben, was Sie gerade sagen. Die drei und wer auch immer dann noch in der Regierung ist, haben die Verantwortung, dann jetzt auch das, was Sie gesagt haben, umzusetzen und genau hinzugucken, was mit diesen 400 Milliarden passiert. Wenn man sie richtig ausgibt, sind da natürlich auch Chancen drin, Wachstumschancen. Aber es ist keine Brücken ins Nirgendwo bauen, sondern gucken, dass wir in 4 Jahren ein total hochmodernes, effizient, staatlich organisiertes Digitalnation geworden sind mit 1A-Verteidigung. Und dann hat es sich vielleicht gelohnt.
Herr Schularik, wir beide werden das ja weiter begleiten und ich hoffe, dass wir beide nicht erst in 4 Jahren wieder miteinander sprechen, sondern in nächster Zeit mal wieder und dann schauen wir, wie weit die mögliche Koalition gekommen ist. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, freue mich drauf.
In diesem Moment ist so ein Gefühl in mir entstanden, das habe ich immer noch. Es gibt eigentlich nur ein einziges Wort, das passend zu beschreiben. Und das Wort ist Freiheit.
Jan-Josef Liefers, Schauspieler und Musiker, ist auch mit dabei auf unserer Celebrating Democracy Tour und spricht über genau dieses Herzensthema. Freiheit. Am 26. März in der Kölner Stadthalle zum Auftakt unserer Tour durch Deutschland. Mit dabei ist aber natürlich das ganze Pioneer-Team, das Sie sonst vom Lesen und Hören kennen. Gabor Steingart, Aleph Doan, die mit dem Bestseller-Autor Frank Schätzing spricht, Chelsea-Speaker Jörg Thaddäus. Es gibt Live-Diskussionen, Live-Musik von der Pioneer-Band. Es wird debattiert, kommentiert, diskutiert. Journalismus und Unterhaltung live on stage, präsentiert von der Brost Stiftung. Wir kommen nicht nur nach Köln, sondern touren durch 10 Städte. München, Essen, Hamburg, Erfurt, Berlin und. Tickets gibt es unter tour.thepioneer.de und als Link in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Kryptoreserve der US-Regierung ein Thema. Anne Schwedt in New York. Guten Morgen. Was hat es damit auf sich?
Hi Dagmar, ja, und zwar hat Trump angekündigt, eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA einzurichten. Die Reserve wird aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen bestehen, die aber nicht neu gekauft werden, sondern die die USA schon durch Strafverfolgung beschlagnahmt hatten. Das sind etwa 200.000 Bitcoin im Wert von rund 17 Milliarden Dollar. Letztes Jahr, als Trump zum ersten Mal davon gesprochen hatte, die USA zu einer Krypto-Weltmacht zu machen, hatte das den Preis von Bitcoin ja über die 100.000-Dollar-Marke getrieben. Jetzt vergangene Woche fiel der Bitcoin-Kurs nach der Ankündigung aber um bis zu 6% und auch übers Wochenende ging es wieder weiter nach unten. Grund dafür ist, dass die Anleger darüber enttäuscht sind, dass die US-Regierung nicht neue Bitcoins kauft im Rahmen dieser Kryptoreserve, sondern einfach nur die hält, die sie schon hat, Dagmar.
Das ist interessant, Anne. Aber was passiert noch Wichtiges in dieser Woche an der Börse?
Ja, letzte Woche war ja die schlechteste Woche seit September. Die Angst ist jetzt also groß, dass sich der Abverkauf auch in dieser Woche fortsetzt. Donald Trump hat übers Wochenende noch weitere Zölle angekündigt, was für extreme Unsicherheit bei den Anlegern führt. Am Mittwoch gibt's auch noch die neuen Inflationsdaten von Februar. Da ist die Hoffnung, dass die Inflation nicht wieder zu stark gestiegen ist. Abgesehen davon gibt's noch die Quartalszahlen von Adobe, Dick's Sporting Goods und Kohl's.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Trainer, der eigentlich als Gentleman bekannt war, vor laufenden Kameras gegen seine eigenen Spieler schießt. Zumindest sahen das die Spieler so. Wir sind heute dankbar für diesen Moment von damals. Damals, das war heute vor 27 Jahren. Da hatte der FC Bayern 3 Spiele hintereinander verloren und auch in der Champions League nur 0:0 gegen den großen Rivalen BVB gespielt. Unerhört für den Rekordmeister. Der damalige Trainer Giovanni Trapattoni war unter Druck. Nach einer Niederlage gegen Schalke platzte dem eigentlich so ruhigen Italiener der Kragen. Erstmal schimpfte er über die Journalisten. Die Presse würde die Offensivqualitäten der Bayern unterschlagen.
Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern.
Die Mannschaft sei unter seiner Führung die offensiv stärkste Mannschaft der Welt, wie er selbst behauptete.
Sicher ist eine Spitze mehr Mehmet, mehr Basler.
Das war eine Kritik an den genannten Spielern Mario Basler und Mehmet Scholl. Mit ihnen hatte er ein Hühnchen zu rupfen, denn er war mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Sie würden spielen wie eine Flasche leer.
Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder hat gespielt Basler oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel.
Ich übersetze, beide würden sich nur beschweren, aber nicht gut genug spielen auf dem Rasen. Man muss wissen, Mehmet Scholl und Mario Basler hatten den Trainer zuvor kritisiert, sie selbst seien nicht genügend berücksichtigt worden bei der Mannschaftsaufstellung. Doch da hörte es noch nicht auf. Auch sein verletzter Spieler Thomas Strunz kam unter die Räder. Dieser sei immer verletzt und könne kaum spielen. In seiner Rage sprach Trapattoni diese legendären Worte.
Strunz! Strunz ist 2 Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz?
Vollen Einsatz müssten die Spieler jetzt zeigen. Und dann beendete Trapattoni seine Rede mit einem Satz, der Geschichte schrieb.
Ich habe fertig.
Trapattoni hatte damals fertig, bald auch als Trainer des FC Bayern, denn er musste gehen. Aber seine legendären Worte hallen noch länger nach als jedes Tor, das je geschossen wurde.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Marianne Rosenberg heute 70 Jahre alt wird, seit 55 Jahren auf der Bühne steht und trotzdem bis heute nie aus der Zeit gefallen ist. Sie ist Schlagerinstanz, Queer-Ikone und ein Stück lebende deutsche Zeitgeschichte.
Mach mir doch die Freude, denk doch bitte auch einmal an mich.
Mit diesem Song wurde Marianne berühmt, Mr. Paul McCartney. Sie hatte einen Nachwuchswettbewerb in einem kleinen Café in West-Berlin gewonnen. Ein Produzent nahm daraufhin den Song mit dem jungen Talent auf und die Single wurde ein Überraschungserfolg. Gerade mal 15 war sie da. Es war der Auftakt zu einer Karriere, die sie im Laufe der Jahre zu der Stimme des deutschen Schlagers machen würde. Sie lieferte einen bunten Heile-Welt-Sound für das biedere Nachkriegsdeutschland. Deutsche Texte im amerikanischen Disco-Gewand. Das war die Erfolgsformel der Marianne Rosenberg. Alleine in den 70er Jahren veröffentlichte sie 17 Alben und schrieb Popgeschichte mit Songs, die bis heute auf keiner ernstzunehmenden Schlagerparty fehlen dürfen. Allen voran, Er gehört zu mir. Der Song wurde zu einer Hymne der Queer-Community. Bis heute gilt er als Ode an echte Liebe, die frei ist von Sorge und gesellschaftlichen Fesseln und die sich selbst genügt. Zur Wahrheit gehört aber auch, ihre Karriere als glamouröse, leichtfüßige Schlager-Ikone ist auch deshalb eine besondere Geschichte, weil ihre Familienhistorie so ganz anders daherkommt. Ihr Vater war Otto Rosenberg, der zu den Sinti und Roma gehörte und der unter Hitler nicht nur das KZ Auschwitz überlebte, sondern auch die KZs Buchenwald, Dora-Mittelbau und Bergen-Belsen. Große Teile seiner Familie überlebten nicht. Im Nachkriegsdeutschland wurde er politisch aktiv, trat der SPD bei und engagierte sich im Zentralrat deutscher Sinti und Roma. In Berlin gibt es einen Otto-Rosenberg-Platz. Im Interview mit der Welt sagte seine Tochter Marianne einmal: Ich bin politisch geboren. Meine Familie hat mir den Blick für Ungerechtigkeiten mitgegeben. Ihr früher Erfolg als Sängerin bedeutete auch für ihre Familie einen großen Aufstieg und ein größeres Haus mit mehr Platz und eigenem Kinderzimmer. Es ist wohl auch diese Familiengeschichte, die diese Frau bis heute nicht stoppen lässt. In diesem Jahr geht Marianne Rosenberg auf große Tour durch Deutschland. Dieser Tage erscheint ein neues Album von ihr mit neu aufgenommenen Duetten ihrer alten Songs. Und klar, auch ihre große Queer-Hymne »Er gehört zu mir« soll auf der Platte sein, heißt es. Sie singt den Song im Duett mit Conchita Wurst. Heute Morgen hören wir das Original und Happy Birthday, Marianne Rosenberg. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.